Zensur 2.0. Im Vietnamkrieg sagte einmal ein US-Soldat völlig ironiefrei, wir mussten das Dorf zerstören, um es zu retten. Seit objektiv 16 Monaten und gefühlt seit 16 Jahren leben wir in der Corona-Krise, wo uns die Politik einschließlich der meisten Oppositionsparteien, die Mainstream-Medien, vermeintlich fortschrittliche NGOs sowie fast alle Promis im Lande uns mit einer übrigens sehr lauten und schrillen Stimme erzählen, dass wir das Leben in Deutschland beenden müssen, um es zu erhalten. Die ganze Zeit schon war es fast unmöglich, etwas dagegen zu sagen. Man musste sich gleich irgendwelche dümmlichen Vorwürfe anhören von der Machart. Willst du vielleicht, dass meine alte Oma stirbt? Nein, sicher nicht. Allerdings will man als denkender und rationaler Mensch auch nicht unbedingt, dass ein Grundgesetz, das zwar weit davon entfernt ist, vollkommen zu sein, das sich aber trotzdem über die Jahrzehnte leidlich gut bzw. minimal erträglich bewährt hat, einfach so in die Tonne gekloppt wird. Oder dass die Wirtschaft, von der wir ja schließlich alle leben, was die Politik sogar noch vor kurzem gewusst, inzwischen jedoch vergessen hat, vorsätzlich gegen die Wand gefahren wird. Oder dass alles, was die Lebensqualität ausmacht, Menschen treffen, ab und zu mal mit der Familie zusammen essen gehen, ein bisschen Kunst und Kultur zu sich nehmen, wenn einem der Sinn danach steht, nicht mehr sein soll. Ich persönlich kann mit Fußball rein gar nichts anfangen, aber mir tun sogar inzwischen die Fußballfans leid, dass sie nicht zu den Spielen ins Stadion gehen dürfen. Dass bei mir eine solche Gefühlslage entsteht, Empathie mit Fußballfans, die ich sonst eher für erbärmliche Witzfiguren halte, da muss schon schwer was nicht in Ordnung sein. Und dann kam vor ein paar Wochen Raute alles dicht machen. Endlich wacht jemand außer mir öffentlich etwas gegen diese ganze Dauerhysterisierung zu sagen. 52 mutige Menschen haben Videos auf YouTube eingestellt. Es passierte jedoch, was fast passieren musste. Die moderne Zensur, die Zensur 2.0, die öffentliche Prangerstellung, wo so überragende Intellektuelle wie Maybrit Illner und Nora Tschirner laut brüllen, kreuziget sie. Es gibt natürlich auch einen unschönen Anglizismus für dieses postmoderne Phänomen. Ganz ehrlich, wie würden wir die Postmoderne ohne die Amis adäquat beschreiben können? Und zwar heißt das Shitstorm. Eigentlich habe ich schon in jüngeren Jahren als Babysitter bei meinen Schutzbefohlenen keine Fäkalausdrücke geschätzt. Aber der Begriff ist leider sehr zutreffend. Und siehe da, kurze Zeit später haben 23 von ihnen ihre Videos wieder storniert. Ich verstehe das sehr gut. Ich bin ein steinalter Rentner, meine Existenzgrundlage kann man vermutlich nicht ohne etwas mehr krimineller Energie vernichten, als der neue gesellschaftliche Konsens ohne weiteres aufzubringen bereit wäre. Das kann sich natürlich ändern, aber vermutlich bin ich schon tot, ehe Spahn und Schröder beschließen, dass man die Scheiterhaufen aufschichten soll für alle, die nicht ihre Sicht auf Corona teilen. Jedenfalls nehmen die vorhin erwähnten Videoclip-Erstellerinnen satirisch zugespitzt Positionen ein, in denen sie ein von Angst, Neid und Misstrauen geprägtes Leben in extreme Kontaktreduzierung als erstrebenswert beschreiben und dazu aufrufen, die zum Schutz vor der Corona-Pandemie erlassenen Maßnahmen der Bundesregierung, womit die deutsche ebenso wie die österreichische gemeint sein kann, vorbehaltlos zu unterstützen. Dabei werden vielfältige gesellschaftliche Folgeprobleme ironisch als Erfolge dargestellt. Die familiäre Gewalt infolge von Schulschließungen, Felix Klare, die psychische Belastung von Kindern, Katrin Osterode, und Erwachsenen, Vicky Krieps, Volker Bruch, und die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, Nadine Dubois, Thorsten Merten. Auch das abweichende Meinungen schädlich erschienen, Nina Gummich, und die Grundrechte insgesamt aus dem Blick gerieten, Tina Maria Aigner, dass die Theater leer seien, Jens Wawritschek, und alteingesessene Geschäfte schließen mussten, Kea Königer, wird sarkastisch als erwünscht dargestellt. Die Covid-19-Pandemie selbst ist nicht Thema der Videos, auch wenn die alleinige Ausrichtung aller Maßnahmen am Inzidenzwert indirekt angesprochen wird, zum Beispiel von Katrin Osterode und Miriam Stein. Dass die Schauspieler selbst mit ihrer Aktion drohen, Beifall von der falschen Seite zu bekommen, wie Christian Ehrich das getan hat, wird vorausschauend ebenso karikiert wie die aus ihrer Sicht einseitigen Medienberichterstattung Jan-Josef Liefers. Am deutlichsten ist die Zuspitzung im Beitrag von Ulrich Tukor, der dazu aufruft, ausnahmslos jede menschliche Wirkungsstätte und jeden Handelsplatz zu schließen. Sind wir erst am Leibe und nicht nur an der Seele verhungert und alle Mause tot, entziehen wir auch dem Virus samt seiner hinterhältigen Mutantenbagage die Lebensgrundlage. Liefers bedankt sich auf sarkastische Weise bei allen Medien unseres Landes. Diese sorgten dafür, dass kein unnötiger kritischer Disput uns ablenken kann von der Zustimmung zu den sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung. Solche regierungskritischen Töne sind in der Tat schwer erträglich. Man muss doch in Treue fest zu den Superhirnen der Politikerinnenkaste und ihren weisen Ratschlüssen, welchen auch immer, stehen. Nicht wahr? Wenn man jedoch das einzige passende Wort für dieses Phänomen bemüht, welches da Zensur heißt, so gibt es Menschen und Organisationen, die sich nicht entblöden zu behaupten, Zensur gebe es nur beim Staat. Werfen wir also einen Blick in den Duden. Dort steht nämlich, dass es die Zensur in der Regel beim Staat gibt. Entscheidend ist die Einschränkung in der Regel, die logischerweise nur bedeuten kann, dass es Zensur woanders auch geben kann. Gerade in Deutschland sollten wir das doch kennen. Sogenannte Tendenzbetriebe fallen zum Beispiel weitestgehend aus dem Betriebsverfassungsgesetz heraus. Dazu gehören unter anderem politische Parteien, die Presse, Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften, ja, sogar wissenschaftliche Einrichtungen, obwohl die Wissenschaft per Definition keine weltanschauliche Tendenz haben kann, da die wissenschaftliche Methode, die dafür konstitutiv ist, von Haus aus weltanschaulich völlig neutral ist. Diese Auflistung ist keineswegs erschöpfend, sondern nur illustrativ gemeint. Dass diese Einrichtungen aus dem Betriebsverfassungsgesetz herausfallen, mag wie eine formal juristische Petitesse klingen, bedeutet aber in der Praxis, dass Tendenzbetriebe über die privaten Meinungsäußerungen von Mitarbeiterinnen mit Vollmachten entscheiden dürfen, über die die spanische Inquisition sich riesig gefreut hätte. Wenn also deutsche NGOs auf ihren Mailinglisten allen Ernstes schreiben, dass sie die Meinungsfreiheit ihrer Mitglieder zwar irgendwie respektieren, dass diese aber nicht beliebig ausgeübt werden darf, sondern nur innerhalb des Rahmens, der von der NGO-Führung gesetzt wird, so bedeutet das nichts anderes, als dass die moderne oder die postmoderne Zensur am Werke ist. Torquemada lässt grüßen. Denn, und dies bitte zum Mitschreiben, die Meinungsfreiheit ist nun mal im Wortsinn beliebig. Sie heißt nichts anderes, als dass man sagen darf, was einem beliebt. Woran Wolfgang Kubicki von der FDP in einer rezenten Talkshow-Sendung von Maybrit Illner hingewiesen hat. Um das hier etwas genauer zu präzisieren, eine freie Meinungsäußerung, die unter dem Vorbehalt steht, in Übereinstimmung mit einer noch so großen gesellschaftlichen Mehrheitsmeinung übereinstimmen zu müssen, ist natürlich nicht wirklich frei, sondern wurde von der Zensurbehörde genehmigt. Ob diese Behörde beim Staat direkt angesiedelt ist oder lieber doch bei Maybrit Illner, Anne Will und wie diese Avatare der regierungsamtlichen Meinungskonformität alle doch heißen, ist am Ende Jacke wie Hose.